Und zwar machen wir weiter mit den Exploration Games. Was, glaube ich, derzeit sich darauf einschwingt, dass es der Titel ist. Es gibt eben diese abwertende Bezeichnung Walking Simulator aus dem Grund, dass man im Wesentlichen dort nur rumläuft und die Welt erkundet und ansonsten keine Interaktionsmöglichkeiten hat, außer sich die Welt anzuschauen und ab und an vielleicht mal irgendwo ein Codewort einzutippen, damit es weitergeht. Es fängt nicht mit Gun Home an, aber Gun Home ist mit Abstand das berühmteste. Dear Esther ist eigentlich so das von 2012, so der Initialzünder. Aber Gun Home hat dann irgendwie die Merkmale klarer gemacht. Es gibt wenig oder keine Rätsel im Sinne von, finde die Kassette und lege sie dort drüben ein, damit du das Codewort hörst, was du dann da hinten in den Safe tippst, da findest du den Schlüssel mit. Sowas gibt's nicht. Höchstens, dass man im Laufe des Spiels immer mehr von der Welt entdeckt und versteht und sich dadurch bestimmte Zusammenhänge erschließen. Also was ich Ihnen bei Her Story gesagt habe, dass sich so eine Story zusammenbaut aus diesen Fragmenten, ist in Exploration Games noch stärker, weil es noch nicht mal Story-Fragmente gibt, die erzählt werden oder irgendwie abgefilmt sind, sondern sie müssen sich das zusammenpuzzeln aus ganz verschiedenen, eben manchmal sind es tatsächlich Tagebucheinträge, die dann immer irgendwo rumliegen oder Kassetten, die irgendwo liegen, die sie sich anhören können, aber sie müssen eben nicht da was Spezielles für finden. Manchmal ist es aber auch einfach nur ein Bild, so wie hier so eine Collage und dann muss man gucken, aha, kennt man die, hat man die schon irgendwo gesehen, was wird dazu geschrieben und es entsteht so eine Atmosphäre. Gun Home, eben so die Atmosphäre aus den 90ern, also so ein Mädchen kommt nach Hause, war irgendwie ein Jahr im Ausland und kehrt zurück und es ist irgendwie niemand da. Und sie weiß nicht, was los ist. Am Anfang denkt man, es ist auch ein Gewitter. Man denkt, man ist in so einem Horrorspiel und gleich springt dann irgendwas an und hinter jeder Ecke lauert ein Monster. Damit spielt dieses Spiel auch, mit der Erwartungshaltung des Unheimlichen. Bis man dann aber irgendwie mitbekommt, es geht eigentlich überhaupt nicht darum, den Spieler jetzt hier spielerisch zu fordern oder in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern, wenn man es nicht vorher schon gelesen hat, dass es darum geht, zu rekonstruieren, what happened here? Wo sind die alle? Was ist los? So, und das ist schwer zu zeigen, also ich kann Ihnen, das könnte ich Ihnen jetzt zeigen, aber es ist halt, ich glaube sogar in Unity gebaute 3D-Welt und da laufen Sie sich durch das Haus, sehr viele Assets, die Sie finden, Sie können halt viel irgendwie Schubladen öffnen oder in Schränke schauen, aber im Grunde genommen rekonstruiert sich langsam eine Geschichte. Von der Dramaturgie ist es so aufgebaut, dass Sie ja in der Regel das ganze Haus erkunden, es gibt verschlossene Bereiche. Und im letzten Raum, im letzten Hinterzimmer, hinter der letzten Wand finden Sie dann den entscheidenden Hinweis, um am Anfang irgendwie weiterzukommen, sodass man zwar das Gefühl hat, ich kann ja überall hin in dem Haus, aber faktisch, wenn man einigermaßen explorativ vorgeht, gibt es dann doch eine relativ klare Dramaturgie, wann weiß der Spieler was. Sodass es keine lineare Geschichte ist, aber rückwirkend Spieler, die da jetzt unvoreingenommen rangehen, sich diese Geschichte in der Regel sehr ähnlich erschließen und diese klassische Dreiaktstruktur, es gibt eben verschiedene Plotpoints, wo sie dann Enthüllungen haben, oh Gott, über das Wesen ihres Vaters oder ihrer Schwester. Es wird sichergestellt, dass man die nicht gleich am Anfang haben kann. Auch wenn das große Finale eigentlich direkt am Eingang stattfindet, aber halt in der Ecke, an die sie vorher nicht gelangen konnten. So, und das funktioniert hervorragend gut, ist eben dann so der Liebling der Independent Game Szene gewesen, weil Fulbright Company ja auch. Also der Game Designer kam aus Bioshock, hat ja sich irgendwie im Level Design einen Namen gemacht und hat sich dann unabhängig gestellt. Er hat gerade Tacoma, kam jetzt vor ein oder zwei Jahren raus, in dem sie versuchen, das Medium Computerspiel narrativ voranzubringen. Es gibt verschiedene Nachahmer, die das dann also ganz ähnlich machen und versuchen eben jetzt mal sozusagen ein 3D-Spiel ohne Shooter, sondern einfach, wo sie in First-Person-Ansicht durch dieses Haus laufen und sich die Gegend anschauen und sich eine Story entfalten lassen. Das Spiel hat eine Menge Wellen geschlagen und wird auch immer zitiert. Wenn Sie also in den Game Studies irgendwie mitreden wollen, sollten Sie das mal gespielt haben. Das ist, glaube ich, 4 Stunden hat man das durch oder 3, wenn man so ein bisschen trödelt. Und dann haben Sie die ganze Story. Es ist jetzt keine, also aus narrativer Sicht ist es jetzt nicht so eine Wahnsinnsgeschichte. Aber für das Medium Computerspiel war das unglaublich 2013 und ist auch bis heute selten überboten. Also es gibt natürlich dollere Geschichten, aber die schnüpfen dann eher so an das Action-Kino an, wo dann immer das Universum oder die Welt auf dem Spiel steht, aber nicht so eine eigentlich ganz rührende Geschichte von irgendwie so einem Familiendrama und von der Frage der pubertierenden Identitätsbildung. So, angefangen, wie gesagt, hat es mit Dear Esther, das ist von The Chinese Room 2012, was als Spiel auch, also sie wandern halt durch eine fantastische Landschaft, für 2012, tolle Grafik, mit der Unreal Engine gebaut, sehr aufwendige Assets, und dann liest ihnen immer irgendjemand Briefe vor, die er an eine Esther geschrieben hat. Man versteht es aber nicht. Also es ist so Purple Prose, das ist so, es hat so einen bedeutungsvollen Ton, aber man versteht es nicht, weil man auch die Kontext nicht versteht. Man glaubt immer etwas zu verstehen und rekonstruiert sich etwas, was aber im Grunde genommen immer wieder irgendwie zwischen den Fingern zerläuft. Das wird so diskutiert, sind Spiele Kunst? Kunst ist ja auch so häufig das Unverständliche oder das Nichtverstehbare. Und kann sowas als Kunst funktionieren? Und andere kontern, ist das überhaupt ein Spiel, wenn ich nur rumlaufen kann und dann so Audio-Snippets mir abgespielt werden und im Grunde genommen es nichts zu tun gibt. Und diesem Vorwurf fühlen sich halt Exploration Games seit Anfang an ausgesetzt. Man sieht aber in anderen Spielen, dass dieser explorative Ansatz inzwischen auch übernommen wird. Ich habe dann in anderen Vorlesungen noch andere Beispiele dafür, wo man halt die Kernmechanik, wenn man es so nennen will, also das Kern-Gameplay-Experience-Element eines Exploration-Games, aufgegriffen wird, um diese Spielwelt erlebbar zu machen. Zum Beispiel The Vanishing of Ethan Carter ist insofern wirklich ein interessantes Spiel, weil es voll auf Fotogrammetrie setzt, was ich Ihnen am Dienstag in der Animationsvorlesung erzählt habe, wo ja in L.A. Noire die Menschen so mit Kamerasettings aufgenommen wurden und praktisch 3D gescannt sind. Das haben die dort mit dem ganzen Setting gemacht. Deswegen ist es viel glaubwürdiger, auch der ganze Wald, als alles, was sie jemals in einem Computerspiel gesehen haben, weil halt jeder moosbewachsene Stein genauso texturiert ist, wie das in echt aussehen würde, weil es einfach ein 3D-Scan ist. Der Preis ist, die Welt ist sehr klein. Sie können halt viele Orte nicht betreten. Da liegt irgendein Stein, ein Baum, was auch immer, so diese Hidden Walls. Weil von der Rückseite wurde dieser Fels halt nicht gescannt und das will man ihnen nicht zeigen. Also sie laufen immer in so einer 3D-Blase praktisch rum. Das wissen sie, also sie wissen es, wenn sie es wissen, aber sie merken es nicht, weil sie so einer Detektivgeschichte da nachgehen und sie haben die Möglichkeit, an bestimmten Items haben sie so Visionen und sehen, was da passiert ist in der Vergangenheit. Kriegen im Prinzip wieder Story-Fragmente, die sie dann richtig zusammensetzen müssen. Aber das Spiel vertraut ihnen nicht als Spieler, dass sie das schaffen, sondern sie müssen das dann auch immer unter Beweis stellen. Dann haben sie so, okay, du hast jetzt 6 Fragmente gesehen, jetzt bringen die in die richtige Reihenfolge und dann öffnet sich die Passage zum nächsten Abschnitt. Im Grunde genommen so ein bisschen eins an die Hand nehmen, was Gone Home nicht macht, was andere Spiele auch nicht machen. Also Her Story macht es ja insofern, dass sie die richtigen Keywords eintippen und irgendwann sagen, ich habe die Story irgendwie geknackt. Also ich weiß jetzt, was passiert ist, so Cluedo-mäßig, und dann können sie das entsprechend das Dossier schließen. Aber sie gehen raus mit dem Gefühl, ich habe es verstanden, aber das Spiel macht keine Prüfung. Vanishing of Ethan Carter prüft ständig, ob sie auch wirklich verstanden haben, was da passiert ist. Und wenn sie es richtig, die Story rekonstruieren können aus der Plot, den sie bekommen haben, dann dürfen sie weitermachen. So, aber es funktioniert im Grunde genommen so, es ist nicht mal ein Rätselspiel. Sie müssen halt die Items finden, da werden sie auch irgendwie, die leuchten dann auch so schön. Dann kriegen sie das Storyfragment, dann gibt es das Finale, also in der Szene, den Abschluss und dann geht es weiter. Deswegen ist es so zwischen Adventure, Point-and-Click-Adventure und Open World, beziehungsweise Exploration Game, was Open World vortäuscht, aber in Wahrheit dann doch ein ziemlicher Schlauch ist. Also es gibt gar nicht so viele Wege, die man laufen kann, aber die Welt sieht so fantastisch aus. Also wenn Sie computergrafisch sich das anschauen wollen, sehr empfehlenswert, denn Ihr Rechner das packt. So, und das ein anderes Spiel, was auch sehr viel von sich reden gemacht hat, insbesondere seine Narration. Also wenn man so aus Gameplay sich drauf guckt, ist es halt ein binäres Adventure, sie haben immer 2 Möglichkeiten. When Stanley came to an open door, he entered the door on the left. Und ich zeige Ihnen das mal, weil Sie das auf jeden Fall kennen müssen. Egal in welchem Fach Sie über Spiele reden, gerade in der Germanistik oder so, also wenn Sie irgendjemand beeindrucken wollen, was das Medium kann, dann zeigen Sie diese Stanley Parable, was Anfängern das Gefühl gibt, sie können das mit den Spielen da doch ganz gut. Also es fordert keine feinmotorischen Skills, sie müssen schon mit dem Controller laufen, aber das stresst sie in der Regel überhaupt nicht. Hat unglaublich tolle Twists und Plotpoints und sie fühlen sich total smart in dem Spiel. Also damit beeindrucken sie jetzt keine Gamer oder Leute, die sagen, Spiele sind systemische Simulationen, die man halt irgendwie ausbalancieren muss. Das hat das Spiel alles nicht, aber als Spiel, gerade so als selbstreflexives Spiel, funktioniert es fantastisch. Stanley Parable ist ein Half-Life 2 Mod und gibt es immer mal im Sale. Also das gehört so in jede Sammlung. von Spielen als Medien, damit man mit Buddy, ach Gott, Silent Walkthrough. Und hat, glaube ich, so ein paar Dutzend Enden. Genau, Silent Playthrough, so muss das sein. So ist seine Wesen. Ja. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Zeigen. Ich würde Ihnen ja gerne das Spiel zeigen. Obey, ob es das ist. Oh nein! Ich hätte es runterladen sollen, ich sehe das schon. No commentary, yes. Da, jawohl, all endings, genau. Also, wir haben jetzt ein Stündchen Zeit. Nein, werden wir nicht. Was? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Verdammt. Es ist gar nicht so einfach. Warum fängt der in der Mitte des Spiels an? Das ist nicht ganz klar. Okay, also es tut mir leid. Es wird entweder mit Leuten, die unglaublich viel reden, oder die... Na, vielleicht der hier, der sieht ganz gut aus. Ja, Amba. Sehr gut. So, und jetzt kriegen sie Agency, jetzt stehen sie auf und können sich in dem Raum bewegen. Sonst redet er die ganze Zeit. Auf die Zeit schauen, weil ich noch ein paar Folien vor habe. So, das ist die Prämisse des Spiels. He entered the door on the left. Und jetzt können Sie entscheiden, wollen Sie dem Erzähler glauben und gehen nach links, dann erzählt er ganz normal weiter, oder gehen Sie nach rechts, die Tür ist ja auch offen. Und Sie kommen in dem Spiel regelmäßig an genau diesem Punkt, das macht er jetzt auch gleich. Genau. Man hört doch nicht, wenn es so direktiv ist. Jetzt wird er schon sarkastisch. Und irgendwann.
Obsession in this room bordered on creepy and affected poorly on his overall personality. It wouldn't last. He had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business.
Nein.
Stan was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago.
So, also so geht das Spiel jetzt weiter. Und irgendwann wird der richtig wütend, willst mir alles kaputt machen, das ist meine Geschichte hier. Und man streitet sich so zunehmend mit dem Erzähler. Und Sie sehen auf dem Bild, da passiert so einiges. Die Herausforderung ist es, zu wissen, wann man ihm folgt, wo man wohin springt. Also es ist nicht immer zwei Türen. Manchmal können Sie auch Dinge machen, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Und diese ganzen Enden zu entfalten. Deswegen dauert das Spiel auch, also ein Durchlauf dauert 10 Minuten, aber Sie können es halt dann doch ein paar Mal spielen. Und in jeder Entscheidung sagen, okay, jetzt gehe ich mal das andere und schau mal, was da passiert. Auch das ist wieder so ein Baum, der sich auffächert. Aber Sie sind dann irgendwo zwischen Portal und Minecraft und so ein Baby, was ins Feuer läuft und please rate your experience. Irgendwann sagt er, hier, willst du ein Spiel? Ja, dann sag doch mal, was dir gefällt und was dir nicht gefällt und so. Oder du willst gewinnen? Na gut, hier, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, alles gut, da hat sich echt gelohnt. Also es werden diese ganz viele spieltypische Erwartungen werden da gebrochen und irgendwie auch kommentiert, um klarzumachen, was will man eigentlich als Spieler haben. Lohnt sich dieses Werk, aber auch alle anderen Werke dieser Autoren sich anzuschauen, die ganz viel mit dem Medium Computerspiel selbstreflexiv umgehen. Und das ist so ein Punkt, Spiele wussten immer, dass es Spiele sind, aber nicht immer haben sie es reflektiert. Metal Gear Solid konnte das auch schon. Also es ist nicht das erste Spiel, was sowas wie eine vierte Wand durchbricht und direkt den Spieler anspricht, aber es macht es besonders gut. So, sechstes Subgenre. Also das ist so diese Exploration Games. Das ist schon ein spannendes Genre, wenn man nicht großes Gameplay erwartet. Aber um zu gucken, was das Medium kann, lohnt es sich allemal, sich dort ein bisschen umzuschauen. Die ersten Graphic-Adventure-Games aus den 80er und 90er Jahren sind vor allem Online-Systems und Sierra Online steht dafür. Wir gehen zurück Anfang der 80er. Wir sind in den Zeiten der Text-Adventures von Infocom. Aber es gibt sehr früh den Wunsch, aus dieser Textwelt auszubrechen und ein bisschen mehr zu machen. Es wird eben Sierra Online von Roberto und Ken Williams gegründet, die das dann 82 in Sierra Entertainment umwandeln. Und das waren die erfolgreichsten Game Designer ihrer Zeit. Also die ganze Sierra-Linie war bis, also da haben die mitgemacht bei denen, aber die Sierra-Reihe war dann bis Ende der, ich glaube Sierra gab bis Ende der 90er als Herausgeber, nicht unbedingt als Entwickler. Aber deren Reihen waren in den 80ern so synonym für Adventures und für qualitativ hochwertige Spiele. Immer im Streit ab Mitte der 80er mit LucasArts. Also es fängt an bei Online Systems mit Mystery House. Das kann ich Ihnen auch nochmal zeigen. Also ich will Ihnen nicht zu viel zeigen aus Gründen der House. Aber das ist halt das erste. Oh, Heus. Mystery House. Was auch so frühen Homecomputern, die wir noch gar nicht besprochen haben, so aus den 70ern rauskommen. Und halt im Grunde genommen ein Text-Adventure mit Grafikunterstützung ist, auch mit sehr viel Text, wie Sie hier sehen. Und das ist so der Opening-Crawl, wer da mitmacht. So, you're on the approach und jetzt Enter Command. So, und jetzt können Sie Ihre Sachen eintippen und dann gibt es halt ein neues Bild in 3 Farben oder 4, 5. Also hat nicht viele Farben, was halt der Apple konnte. Und es funktioniert wie ein Text-Adventure mit Grafikunterstützung, aber zum Teil sieht man dann Dinge oder sie eröffnen die Tür und da muss eben nicht gesagt werden, the door is open oder sie müssen nicht immer Look machen, wo stehe ich eigentlich. Das zeigt Ihnen das. Es ist schon hilfreich, wenn man eine grafische Unterstützung hat und darauf baut dieses Spiel eben auch auf. Ansonsten ist es so ein Krimi, den müssen Sie halt Mystery House, das Mystery in diesem Haus und irgendwie ein Verbrechen aufklären, lösen. Sie können auch sterben. Ein typisches Merkmal der Sierra-Spiele, es ist möglich, mittendrin einfach umzukommen und wenn Sie dann keinen Safe-Speicherstand haben, dann können Sie wieder von vorne anfangen. Und eines der zentralen Spielmechaniken der Sierra-Spiele war Speichermanagement. Also Sie müssen an jeder Kreuzung abspeichern, wissen aber, wie Sie das nennen. Zum Teil hatten Sie beliebig viele Speicherpunkte, also mussten einfach einen Dateinamen eintippen. Aber wenn Sie dann gestorben sind, mussten Sie ja zum letzten wichtigen Punkt zurück. Und das müssen Sie grafisch markieren, so ein bisschen wie so ein Ariadne-Faden. Sackgasse oder ich bin gestorben, also zurück. Welches war mein letztes Safe-Game, mit dem ich dieses Item hatte an dieser Kreuzung? Und dann gehe ich von da nach Norden, nenne das dann aber Kreuzung 7N. Und nicht Kreuzung 7W. Und das war interessanterweise Teil des Gameplays, auch wenn das Spiel nichts dafür getan hat, um sie dabei zu unterstützen. Aber nur so waren diese Spiele lösbar. Man konnte ja nicht immer irgendwie nach 5 Stunden Gameplay wieder von vorne anfangen, weil man vergessen hat, irgendwas mitzunehmen. So, also ich lasse das mal nicht laufen. Das sind dann so früher The Wizard and the Princess von Online Systems. Und jetzt geht's in diese Fantasy-Welt. So eine Mischung aus High- und Low-Fantasy. Also man versucht High-Fantasy, aber ist dann doch eher in so diesem Sword and Sorcery. Hat aber die Welt, in der sich das bewegt. Wichtiger wird dann ab 1980 die King's Quest-Reihe. Wichtiger einfach, weil die enorm lange Bestand haben wird. Also diese King's Quest-Serie, die dann auch so eine umspannende Saga ist von so einer Königsfamilie. Sie treffen auf ganz viele Märchenfiguren, also es gibt Anspielungen. Es ist so eine Form von Fortsetzungsgeschichte oder Serialität im Computerspiel. Es ist halt nicht alle 2 Monate gibt es eine neue Folge, aber es kam halt dann doch im Jahrestakt. Und dann später so im etwa 2-Jahrestakt gab es dann verschiedene Spiele, die dann rauskommen. Und hier sehen Sie mal solche typischen Grafiken für King's Quest der Serie als wirklich Grafik-Adventure. Sie müssen immer noch eintippen, was Sie machen. Es ist also noch am Anfang auch kein Point-and-Click-Adventure, aber die Grafik wird zunehmend elaborierter. Und man sieht auch die Mühe, die man sich damit macht. Mystery House ist ja noch so eine Vektorgrafik. Das wäre so ein Wireframe-Graphic, wenn Sie wollen, mit Hidden Surface. Ist aber handgezeichnet. Deswegen auch weiß man sozusagen, die Färbungen sind auch nicht willkürlich, sondern sollen ja so ein Minimum an Farbgebung suggerieren. Aber man sieht der Schrank und die Linie dahinter, also da gibt es halt nicht immer Hidden Surface. Bei King's Quest eben mehrfarbig. Die arbeiten wirklich an der Speerspitze der Grafik-Engines in der Zeit. Weil es ja nur Homecomputer gibt, es gibt keine Engines, es gibt kein DirectX. Also auf PCs sieht das alles ganz anders aus. Und man muss mit den grafischen Möglichkeiten arbeiten, die die Hersteller von Grafikkarten zur Verfügung stellen, beziehungsweise die es auf den Homecomputern gibt. Sierra-Spiele waren immer hervorragend anzusehen im Vergleich zur Konkurrenz, muss man sagen. Sie sehen das da unten auch, hier King's Quest 6, 1992 mit dieser eben Pseudo-3D-Darstellung, also perspektivischen Bildern, in denen sie dann rumlaufen. Das kannte man in der Zeit schon, aber auch hier ist die Grafik besonders aufwendig gestaltet. Hier ist dann Mask of Eternity, auch der Bruch, den fast alle Serien gemacht haben, Mitte der 90er überzugehen auf diese polygonbasierte Grafik. Also ein wirklicher Rückschritt in der grafischen Qualität, aber mit der frei bewegbaren Kamera, in der dann diese typischen Gameplay-Elemente aufgegriffen werden. Sie können halt irgendwo hingehen, dann das Zeug einsammeln. Jetzt ist es auch schon Point and Click. Ihr Inventory müssen Sie verwalten und damit die Puzzle lösen. Also es sind die typischen Adventure-Merkmale, die Sie schon aus den Text-Adventures kennen, aber diesmal halt in voller Grafik. Genau, 2015 kam so die letzte Episode, also die letzte Folge raus, Chapter 1, A Night to Remember. Es gab mal ein Fan-Community-Projekt, was dann aber irgendwie weggeklagt wurde aus Gründen des Urheberrechts. Also es ist immer sehr schade, wenn eine Community sich so richtig Mühe gibt und dann irgendwie einen Schuss ins Knie bekommt. Aber die Firmen wollen dann so ihre Markenrechte bewahren, weil wenn sie das nicht täten, dann wäre das plötzlich Public Domain und dann hätten sie überhaupt keine Rechte mehr daran, nach amerikanischem Recht. Und deswegen muss man auch Fanprojekte, die nicht kommerziell arbeiten und eigentlich die Marke stärken wollen, verhindern, dass die da mit rauskommen, weil sie die Marke sonst gleich geschenkt bekämen. So, King's Quest Marke, das Marketing-Vehikel für den PC Junior von IBM, also wie so oft wird auch hier ein Computerspiel benutzt, um PC-Technik oder Computertechnik zu vermarkten und anzupreisen. Einfach, wenn Sie eine neue Grafikkarte haben, und damals gab es halt EGA, CGA, VGA, wie sie alle hießen, will man zeigen, guck mal, das beste Demo, was du für deine Grafikkarte kriegen kannst, ist so ein King's Quest Spiel, man hätte auch den Flugsimulator nehmen können, der war aber zu komplex. Diese King's Quest Reihe ist sehr familienfreundlich. Man kann dazu mehreren dran puzzeln, hat so eine Märchenwelt, die insgesamt auch völlig harmlos ist. Also es gibt keine Abgründe, die sich dann auftun und so, sondern man kann sich da durchpuzzeln und trifft dann auch Dornröschen und Schneewittchen. Und das, was dann in den 90ern so ein Usus wird, dass Märchen ja inzwischen nur noch als Remix und Mashup erzählt werden können. Und das fängt hier so ein bisschen an, dass man halt sich an der Märchenwelt bedient, aber kein Märchen nacherzählt, sondern einfach Figuren auftreten lässt. Hier sehen Sie das, den Interpreter von AGI zu SCI, also die verschiedenen Grafikformate, die da benutzt werden, oder die Sie sehen so den Unterschied in Farben, gerade in den Verläufen, wie viele Grüntöne habe ich, oder wie viele Brauntöne habe ich, wie viele Grautöne habe ich, habe ich nur 4, habe ich insgesamt nur 16 Farben, dann bin ich ja froh, wenn ich 3 Grüntöne hätte davon, habe ich 32, 64 Farben, und irgendwann gibt es ja dann dieses True Color, wo Sie dann Millionen von Farben haben, aber das ist so eine Übergangszeit. Vielleicht haben andere Systeme auch schon mehr Farben, aber der IBM-PC hat es nicht oder nicht jede Grafikkarte hat das. Das ist so ein typisches Beispiel für die späten 80er, vor DirectX, muss man eigentlich sagen, Mitte der 90er, als dann Microsoft sagt, wir müssen endlich mal den PC zu einer Spielemaschine machen. Und bis dahin musste man so ein bisschen mit dem haushalten, was man hatte. Es gibt noch andere Spieleserien in der Zeit, auch aus dieser Quest-Reihe, also Police Quest, Space Quest, Quest for Glory, die im Grunde genommen auch auf dieser Engine basieren, dieser Sierra Engine. Es gibt Gabriel Knight eher so als Interactive Fiction. Man sieht es auch schon an dem Cover, also eher ein etwas älteres Publikum, was diese Mystery-Folgen oder Mystery-Geschichten mag, in denen es halt so ein bisschen unheimlicher wird. Und das berühmt-berüchtigte Leisure Suite Larry and the Land of Lounge Lizards, The Land of the Lounge Lizards, ein Erotikspiel, also Erotikspiel, aber da sind sie halt so ein Möchtegern-Aufreißer, der so immer versucht, irgendwie Frauen ins Bett zu bekommen und immer grandios scheitert an sich selbst, an seinem Ego und an den Frauen, aber dennoch immer mit so Schlüpfrigkeiten und erotischen Anspielungen daherkommt und für viele Spieler dann auch so die erste Begegnung mit dieser Form von Adventuren ist, was sich entweder so, es gibt so einen Underground-Markt, wo sich so, heute würde man Indies sagen, aber irgendwie so ihre eigenen Spiele machen, aber das war ja vom Production Value ziemlich weit und diese Leisure Suite Larry-Reihe hat so einen gewissen Kultstatus in dieser Geschichte des pseudo-erotischen Computerspiels. Ist wahrscheinlich ähnlich wie RTL 2, die ja dann so ab 23 Uhr dann auch so schlüpfrige Softpornos aus irgendwie deutscher Machart gezeigt haben früher. Und so ungefähr auf diesem Niveau bewegt sich das. Aber Sie sehen weniger nackte Haut, weil das in Amerika niemals durchgegangen wäre. Sie müssen mit noch mehr Andeutung leben. Hier ist die Space Quest Serie, die diese King's Quest Formel aufgreift und in den Weltraum transferiert. Also wir haben damit beide Genres, Fantasy und Science Fiction, abgedeckt. Also Sierra ist sich sehr, also ist sehr, sehr genrebewusst und arbeitet sich halt an den klassischen narrativen Genres ab, erweitert da auch nichts, aber guckt mal, was sie mit diesen Möglichkeiten macht. Und dieses, also Leisure Suite Larry und gleich kommt ja noch Soft Porn Adventure, also sozusagen das Erotik-Genre wird dann auch bedient, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist wie so eine Heftchenreihe, die halt dann ein paar Stunden Gameplay liefert in Storys, die an sich austauschbar sind, weil sie nur mit narrativen Klischees daherkommt, also auch gar nicht wie LucasArts das ja dann macht mit so einer ironischen Selbstbrechung spielt, sondern einfach versucht, so einen robusten Fantasy oder eine robuste Science-Fiction-Geschichte oder Police Quest, so eine Polizeikrimi-Geschichte zu liefern. Oder wenn Sie hier das Softporn-Adventure von 1981, sehen Sie sich dieses Cover an. Das kommt natürlich aus den 70ern, also die sexuelle Revolution ist gerade so am Rande am Abklingen. Und die Macher des Spiels sind ja irgendwie, das ist ja Roberta Williams, ist ja eine der Frauen in dem Pool. Man hat ja For Adults Only, jetzt zeige ich Ihnen mal die unglaublichen erotischen Szenen, die Sie da zu sehen bekommen, weil es natürlich ein Text-Adventure war, 81. What shall I do? Look whole, this is a peeping Tom's paradise. Also das ist halt so auf der Erzählerotik baut das auf. So, und das ist aber für die Zeit, muss man sagen, das Medium ist ja noch jung, 81, ist das natürlich sehr gewagt. Und die Leisure Suite Larry-Reihe, die danach kommt, greift das nochmal auf. Das war schon erfolgreich. Aber dann hatte man natürlich, in solchen Spielen hätte man natürlich auch gerne mehr Grafik. So, und das konnte hier noch nicht bedient werden. Und es ist interessant, muss man schon feststellen, es gibt nicht so viele Erotikspiele dafür, dass der Markt an Erotik, also fast alle Medien, ob sie VHS nehmen, selbst dem Buchdruck sagt man nach, dass nicht nur Bibeln gedruckt wurden. Also ganz viele Medien, Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, DVDs gegen, VHS gegen Betamax. Warum ist VHS erfolgreich, Betamax nicht? Na, fragen Sie mal, auf welchem Pornos verboten waren und auf welchem nicht. Also es gibt ganz stark eine Engführung von Erwachsenenunterhaltung und Medienverbreitung. Und Kabelfernsehen ist ganz klar Fußball und Erotikfilme, so Erwachsenenfilme. Wer das in seinem Kabel nicht einspeist, der kriegt keinen Fuß auf den Markt, also hat in den 90ern keinen Fuß auf den Markt bekommen. Und da ist es überraschend, dass es bei Computerspielen das auch gibt, aber so verblüffend gering bleibt, lange Zeit. Also es gibt, in Amerika gibt es so ein paar eben sowas, so Soft-Porn-Adventure, aber es gibt keinen riesigen Boom an Erwachsenenspiele. Das gibt es inzwischen mehr, aber es ist längst nicht so verbreitet wie in vielen, also bei Videotheken wusste man halt, da gibt es irgendwie die Kinderfilme, die Erwachsenenfilme und da ist der ab 18 Bereich, da gibt es die Pornos. Und das war selbstverständlich in jeder Videothek so, weswegen die auch nur ab 16 oder 18 betretbar waren. Bei Spielen viel seltener. Mit Gewalt kein Problem, da gibt es alle Formen, aber alles, was Erotik angeht, was eigentlich so der Trigger für Spiele ist, hat lange gedauert. Inzwischen gibt es eine Menge davon, aber es hat viel länger gedauert als bei allen anderen Medien. Hier sehen Sie mal die Erotik der Leisure Suit Larry-Reihe. Love for Sale oder Magna Cum Laude spielt dann auch in der Uni und so. Und das ist dann, also okay, also auf der Ebene bewegt sich das. Man sieht ihn dann mal in so einem Tigerslip. Aber mehr sieht man von ihm nicht und mehr sieht man von den Frauen auch nicht, außer halt alle Formen, aber nichts, was den amerikanischen, die amerikanische Sexualmoral irgendwie empfindlich treffen würde. Das wäre die Sierra-Reihe, die sich bis Ende der 90er überhaupt am Markt hält. Hier sehen Sie halt noch 96 und 2004. Also es gibt, also die wird dann aufgekauft und die gibt es dann weiter, den Namen, aber sie bringen jetzt substanziell eigentlich nichts mehr raus, was die Spielegeschichte voranbringt. Ganz anders die Point-and-Click-Adventures von LucasArts, also ganz anders auch nicht, die wurden ja auch vor 2 Jahren jetzt, glaube ich, endgültig geschlossen, die aber dann doch längere Zeit noch aus ihrer Marke was machen konnten. So, was wir haben, Point-and-Click-Adventure ist der nächste Schritt von den Text-Adventures weg. Grafische Darstellung, typischerweise in 2D, zunehmend auch animiert, so ein bisschen wie halt Cartoons und Film ist. Die Mausinteraktion ersetzt den Parser. Sie müssen keine Buchstaben mehr eintippen. Zum Teil auf Plattform geht es gar nicht, weil sie gar keine Tastatur haben, aber vor allem, weil sie nicht mehr raten müssen, welches Vokabular kennt mein Text-Adventure. Sie haben Wörter, 10 Wörter, 10 Verben, können da sagen Open und dann müssen Sie auf irgendwas auf dem Bildschirm klicken. Open, klicken Sie auf die Tür und dann will er die Tür öffnen. Also es ist viel, man kann sich viel weniger täuschen. Es gibt gar kein, das verstehe ich nicht, höchstens ein, das kannst du nicht machen. Ich kann die Tür jetzt nicht öffnen oder da kann ich jetzt nicht hingehen oder ich kann die Vase nicht nehmen. Aber das Spiel versteht immer, was man vorhat. Es gibt eben dieses Menü, was man unten findet, ein Inventar und eine Item-Mechanik, also dass Sie die Items aufnehmen können, kombinieren und dann damit was machen können, bis hin zum Craften, wenn Sie dann das Kaugummi mit dem Seil und dem Spazierstock kombinieren, dann kriegen Sie eine Angel und wenn Sie dann noch einen Wurm dranhängen, dann können Sie auch den Fisch angeln und dann geht es weiter. Also so ein Minimum an Crafting hat man nicht wie heute, Sie müssen Ressourcen sammeln und immer wenn Sie einen Stoff haben und einen Alkohol, dann können Sie daraus eine Molotow-Bombe bauen, sondern das kann man dann einmal machen und dann ist auch gut. Und dann verschwindet das auch und wenn es verschwunden ist, weiß man auch, jetzt muss ich es auch nie wieder benutzen. Zunehmend mit Voice Acting, also es gibt dann auch eine Stimmenunterstützung. Und das Ganze also fängt an, LucasArts gründet sich 82 als Automatenproduktion mit Atari und macht erst Geschicklichkeitsspiele, wird dann aber eben von Lucasfilm ausgegliedert. Weil George Lucas sagt, er will keinen Star Wars, also es war ja schon von Lucas Industries so aufgebaut, aber er will erstmal kein richtig Star Wars Franchise ausbauen, sondern macht mal Spiele. Und die haben, also LucasArts hat in den 80ern fantastische Spiele gemacht, nicht nur Adventure, sondern auch andere 3D-Rennspiele, die technisch unglaublich innovativ waren. Die haben sich die besten Leute eingekauft, die es damals gab, wohl auf dem Markt. Wir, weiß nicht, ob wir manche noch treffen, also was da grafisch rauskam, Fraktale in Echtzeit und so, also unglaubliche Dinge, aber wegweisend auch für die Adventures. Fing erst an, so Filmadaption Labyrinth, so ein Film mit David Bowie, eben Mischung aus Text-Adventure und erstem Point-and-Click, voller popkultureller Zitate, schon der Film war das, aber das Spiel selber zitiert das dann auch weiter, ist selbstreflexiv, dass es so mit der Tatsache spielt, dass es ein Spiel ist, und mit vielen humoristischen Elementen. Hier sehen Sie mal so die Adaption David Bowie zu seinen besten Zeiten. Und das ist eine Szene aus dem Film und unten, naja, was man halt grafisch machen kann. Heute würde man das vermutlich viel schöner machen, aber das ist so ein bisschen auch der Charme der 80er. Was kann man eigentlich mit 8 Farben machen oder mit 16? Wie sieht David Bowie mit 16 Farben und irgendwie 120 mal 64 Pixeln aus? Das ist ja gar nicht so einfach. Der große Durchbruch kommt dann mit Maniac Mansion 1987 von Ron Gilbert. Zusammen mit Chips Morningstar entwickeln sie eine Engine, die sogenannte Scum Engine, Script Creation Utility von Maniac Mansion. Aber Scum ist natürlich auch so ein bisschen diese Doppeldeutigkeit, mit der sie dann ganz schnell ganz viele Spiele machen können. Weil das ist eine Game Engine, die ist bis heute auch noch, also die wird heute noch gepflegt. Es gibt ein Scum VM, Virtual Machine, da können sie die alten Spiele drauf laufen lassen, aber auch eigene Scum-Spiele schreiben, wenn sie das möchten. Maniac Mansion ist so ein Spiel, das kann ich Ihnen auch nochmal zeigen. Weil das auch so ein ganz wichtiger Titel ist für LucasArts. Und Ron Gilbert selber hat ja vor kurzem da noch ein Spiel rausgebracht. Das ist sozusagen die alte Garde, die kommt ja dann wieder. The Thimbleweed Park. Das klingt schlecht. Ganz schlecht. Okay. No. Wenn die schon einen eigenen Vorspann haben, ist das ganz schlecht. Long work. Ja, mal gucken. Das ist jetzt aus dem Day of the Tentacles. In Day of the Tentacles ist das ein Easter Egg, dass sie nochmal das ganze Maniac Mansion spielen können. Okay. Also fängt das an. Es fängt auch an wie ein Film. Also sie haben einen Vorspann, Credits und so. Das ist ja nicht selbstverständlich in Spielen. Ich muss mal ein bisschen leiden. Fantastische Chiptunes-Musik, also Musik, die aus den technischen Möglichkeiten ihrer Soundkarten basiert. Sie wählen dann, also im Vorfeld wählen sie verschiedene Figuren aus, mit denen sie dann dieses Haus betreten. So, und dann, genau, leider können wir nicht hören, weil I heard Dr. Fred was kind of cute. Also wird so die Background-Story erzählt und dann gehen sie in dieses Haus. Und hier sehen sie jetzt das Menü Walk To. Hier ist der Zeiger, also der Cursor, wenn Sie so wollen. Dann wählt man was aus und wenn man nichts auswählt, ist Walk To der das Standardverb, mit dem Sie arbeiten, walk to sign, read, sign. Und das, ja gut, der liest das jetzt gerade oben, sieht man es dann, wenn man es sehen kann. So, und dann gibt es, wir gehen mal kurz ins Haus so, und dann gibt es so die ersten Objekträtsel, da müssen Sie den Schlüssel finden, aber wenn Sie Mystery House gespielt haben, wissen Sie, wo er liegt. Also da kann man so rumlaufen, aber letztlich muss man dann doch die Open oder Push, genau, Doormat, der weiß das natürlich schon, Pull, Doormat, da liegt der Schlüssel, den Walk-to-Key oder Pick-up-Key hat er den Schlüssel und damit kann man dann Open Front Door oder Use Key with Front Door und dann ist er drin. Also das hätte man früher alles eintippen müssen und Sie müssen das aus den 80ern oder den 70ern sehen, nicht aus den 90ern. Es gibt, künftig wird man irgendwann sagen, okay, es gibt nur eine sinnvolle Interaktion, dann schenkt man ihm das Verb. Also diese Verbenliste wird immer kleiner werden, aber wir kommen aus den Text-Adventures und da war man so erleichtert, diese ganzen Verben nicht mehr sich merken zu müssen, sondern man wusste, aus dieser Liste muss es klappen. Und meistens sind es dann halt so einfache Objekträtsel. Ich habe einen Schlüssel und wenn es funktioniert, ist gut. Und dann gehe ich in den Raum, kann hier verschiedene Sachen ausprobieren, was öffnen und so. Das ist so der Archetyp des Point-and-Click-Adventures, wenn Sie so wollen. Aber es gibt wenig Sound, was Sie hier haben. Es ist halt alles noch sehr früh. Verben und Nomen sind anklickbar, Charakterwahl bedingt den Handlungsverlauf. Das ist der Beginn von LucasArts Adventures. Es geht dann weiter, Zack McCracken, Loom ist ein ganz tolles Spiel, weil sie das so wie in Zelda, Ocarina of Time, sie müssen sich Melodien erarbeiten, müssen sich merken, an der richtigen Stelle eintippen, dann passiert etwas. Also so eine, im Prinzip so ein Music-Adventure, wo sie mit Musik und musikalischem Gedächtnis arbeiten müssen. Sie sehen aber auch, dass diese Bilder sehr ähnlich aussehen. Also sie haben immer oben das, was in der Welt passiert und unten dann das Interface mit den typischen Verben. Und irgendwann nehmen die Verben dann ab. Also es wird dann weniger, aber so das Bild, was ja auch das Cover dieser Vorlesung ist, das ist Secret of Monkey Island, was vor allem durch seine ironische Brechung dieser Piratengeschichten funktioniert und so hervorragende Dinge wie das Beleidigungsfechten hat, wo sie fechten und sie müssen Beleidigungen und ihre Antworten lernen. Und wenn sie genügend Antworten gelernt haben, können sie gegen den Schwertmeister kämpfen. Also es ist kein Actionspiel, sondern eins, was darauf basiert, dass sie sich Dialogoptionen merken können. Und das ist ein ganz liebevoll gestaltetes Spiel. Es wird dann eigentlich durch Fluch der Karibik Teil 4 nochmal aufgegriffen, weil so ganz viel aus diesem Spiel da wieder auftaucht. Und es ist so ein Spiel, also sind alle nicht so schön gealtert. Wenn sie heute spielen, das ist mühsam und also sehr viel, sehr zäh. Aber es sind fantastische Spiele aus ihrer Zeit und durchaus wegweisend für die Adventure-Spiele, also gerade Point-and-Click-Adventure, die dann später kommen. Hier sehen Sie noch The Curse of Monkey Island als erstmal, also wie das ist so eine 3D-Grafik mit Comic-Art-Zwischensequenzen. Das funktioniert grafisch immer noch hervorragend, weil das so zeitlos ist, sehr flache Zeichnungen. Der Versuch, Escape from Monkey Island in die 3D-Welt zu übergehen, völlig gescheitert, muss man sagen. Also da ist so dann, man sieht auch, das Format ist irgendwie am Ende und 3D bringt überhaupt nichts. So echtes 3D, also so 3D-Welten bringen gar nichts, machen die Welt eher unübersichtlicher und noch kniffliger, da was rauszufinden. Und die Story braucht es nicht. Die Figuren sehen plötzlich aus wie so Wachspuppen und sind eigentlich im Comic-Look viel interessanter als in so einem schlechten Flat-Shading ausgeleuchteten frühen Low-Poly-Look. Es endet eigentlich an der Stelle und LucasArts, also die LucasArts-Games selber verschwinden, weil die Adventure-Zeit ist hier vorbei. So wie die Interactive-Movie-Zeit vorbei ist, die Adventures gehen auf in den Action-Adventures, wenn man so will. Also da gibt es dann die ganzen Puzzle- und Rätselmechaniken und sie laufen lieber mit Lara Croft oder mit anderen Figuren da durch 3D-Welten, wo es dann auch Action-Sequenzen, also müssen dann springen, Plattformsequenzen gibt es oder Shooter-Sequenzen, irgendwas, was mehr fordert. Und es gibt so eine Liebhaberreihe und da gibt es auch immer noch tolle Adventures, aber plötzlich wird es zur Nische. Das ist so in dem Zeitraum. 2009 fängt dann Telltale, die ja angefangen haben so mit verschiedenen Franchises, Back to the Future und eben auch Tales of Monkey Island, das Serienformat, so glaube ich gibt es 5 Tales of Monkey Island, aber so ihr Adventure-Selbstbild zu finden und inzwischen haben die ja auch so ihre Masche gefunden und produzieren gut spielbare Adaptionen von bekannten Franchises, die halt beim ersten Mal gut funktionieren, aber dann irgendwann, also der Replay-Value ist dann immer sehr gering, aber das erste Spiel ist immer ganz großartig. Und das fängt hier auch an, bis hin zu der Frage der Serialität, also wie funktionieren eigentlich serielle Spiele, also die als Serie daherkommen, das kann man sich ja beim Film auch fragen, ist ja auch, na, fängt im Fernsehen schon früher an, dass irgendwann, sie kommen, glaube ich, inzwischen aus einer Zeit, wo sie sagen, selbstverständlich ist die Fernsehserie das narrative Medium. Als ich hier angefangen habe, war das noch das Kino und Fernsehserien waren so, ja, so gibt's auch, aber es ist eigentlich ganz nett, so Soaps oder solche Sachen. Und inzwischen haben wir derartig hervorragende Fernsehserien, dass das Kino in Bedrängnis kommt, wie will man denn in nur 90 Minuten eine Geschichte erzählen und nicht in 40 Stunden über 5 Staffeln oder so oder über 3 Staffeln. So, und damit arbeitet Fernsehen, dass es plötzlich die narrative Kraft der Waste Narratives entdeckt und sagt, ja, so können wir halt noch mal ein paar Episoden benutzen, um die Figuren aufzubauen und Hintergrundgeschichten zu beleuchten. Und die versuchen das so ähnlich zu sagen, wir machen halt nicht ein Spiel, sondern wir splitten das auf, verkaufen 5 Kapitel zum Viertel des Preises, haben alle was davon und wir haben letztlich so viel Content wie für ein Spiel, aber haben 20% Gewinn oder 25% und damit arbeitet man auch ganz gut. Und inzwischen ist das Serienformat auch bei Spielen etabliert. Nicht alle machen es, aber man sieht es halt immer mal wieder. Hier andere Adaptionen, sehr gute Adaption mal, also eine Spieladaption eines Films, Last Crusade, also Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Auch da sehen Sie noch die typische Scum Engine. Sie haben, glaube ich, immer noch 4x3, also es hat sich gar nicht viel geändert. Sie haben immer noch die gleichen Verben, die da passen und man kann zum Teil 1:1, wir haben das mal gemacht, den Film parallel zu dem Spiel laufen lassen und 1:1 werden da bestimmte Szenen nachgestellt. Das ist ganz interessant, dass Sie, wenn Sie den Film kennen, das Spiel besser spielen können. Wenn Sie das Spiel gespielt haben, kennen Sie den Film besser. Es gibt dann noch Indiana Jones und Fate of Atlantis, was leider nie verfilmt wurde, was bestimmt viel besser geworden wäre als der vierte Teil von Indiana Jones. Aber das ist so ein Punkt, wo dann die Fiktion eigentlich das Spiel überholt, weil natürlich LucasArts und Spielberg und so, die hingen ja alle zusammen. Interessanterweise hat LucasArts erst Anfang der 90er die ersten Star Wars Spiele gemacht, aber sich seine Unabhängigkeit dann auch bewahrt. Hier sieht man noch Sam & Max Hit the Road, auch das ist eher so ein Comicspiel. Auch die Franchise gibt es bis heute noch. Es gibt eine Erweiterung der Scum Engine, so für Audio, iMuse und Insane, dass man also verschiedene Musik da unterbringen kann. Oder Interactive Streaming Animation Engine, dass man Animationen unterbringt. Mit The Dick kommt Mitte der 90er ein Spiel raus, was aus einem gescheiterten Spielberg-Film basiert. Also Spielberg hat dazu so ein Skript geschrieben, angeblich, und das wurde aber nicht umgesetzt, aber er war ein Spielefan, dann hat LucasArts, so sein Kumpel, das hat als Spiel rausgegeben, ist als Spiel so, naja, also als Film wäre es vielleicht ganz gut, als Spiel so mäßig erfolgreich, aber so ein Versuch, wie man halt mit Kino-Erzähltechniken ins Spiel geht. Und das macht halt LucasArts. Also während Sierra dann sehr robust sozusagen ein Spiel nach dem anderen rausgibt und das auch ganz gut funktioniert, versucht LucasArts immer mal die Grenzen des Mediums, vierte Wand durchbrechen, diese popkulturellen Verweisungskontexte, neue Technologien, mit denen man neue Ausdrucksformen finden kann und nicht die Grafik einfach nur verbessert. Also das sorgt dafür, dass LucasArts in den 80ern, 90ern die innovativere Firma war, nicht unbedingt die erfolgreichere, weil so dieses robuste Brot-und-Butter-Adventure natürlich auch funktionierte. Das letzte große, Grim Fandango 98, war insofern ein Flop, weil die technischen Spezifikationen zu speziell waren. Die Story-Prämisse war jetzt mal keine Franchise, die es gab, sondern eine unbekannte, wo man irgendwie als Tod in Urlaub geschickt wird oder irgendwie was erledigen muss. Das gab es vor kurzem als Remake, eben weil es schon wegweisend auf seine Art war, aber zu einer Zeit rauskam, als das Genre der Adventure-Spiele so der am Niedergang war, sodass LucasArts in der Zeit dann, wie gesagt, es gab noch diese Monkey Island-Versuche da in 3D, aber letztlich brach dann auch LucasArts als innovative Firma auseinander. Es gibt Nachfolger, das eine ist eben Telltale Games mit der Serialität, was ich schon erwähnt hatte, die aus Monkey Island kommen, Episodenformate ab den Nullerjahren, die fangen schon vorher an, aber so The Walking Dead gilt so als der Durchbruch von Telltale, was von der Kritik sehr gelobt wurde, was diese Comic- bzw. Fernsehverfilmung sehr überzeugend aufgreift und inzwischen halt mit diesen moralisch starken Entscheidungen, also jede Studienarbeit zu Moral im Spiel erwähnt The Walking Dead, weil es da wirklich um fiese Entscheidungen ging. Dass die gar nicht so fies war, weiß man ja beim ersten Mal nicht, also dass man eigentlich gar keine Entscheidungswahl hatte. Aber eben dieses Gefühl, oh Gott, nehme ich den mit, lasse ich den hier, wer wird von den Zombies gefressen oder ich kann den von den Schienen retten. Das sind so Entscheidungen, beim ersten Mal denkt man auch, es kommt auf was an. Es läuft ja auch dieser Balken dahin, der will immer, also so, du hast nur 5 Sekunden, um mich zu entscheiden. Also von der Dramaturgie ganz hervorragend. Ein anderes sehr beliebtes Spiel, also ich sage das sehr beliebt, weil ich im letzten Jahr in der Analyse, ich glaube, ich habe 5-mal Life is Strange bekommen. Sie sind ja völlig frei in der Auswahl des Spiels und das war der mit Abstand beliebteste Titel, was so eine Coming-of-Age-Geschichte ist, also vielleicht auch dem Alter angemessen. Also Sie können sich in diese Figuren noch gut reinversetzen und irgendwie ist es als Geschichte nicht ganz so merkwürdig wie viele andere Geschichten. Es gibt zwar dieses fantastische Element des Zeit-Zurückdrehens, aber ansonsten hat man es dann doch mit so einem Highschool-Drama zu tun, mit glaubwürdigen Figuren, die auch nicht alle so Superhelden sind, sondern mit ganz persönlichen Ängsten und Zweifeln kämpfen müssen und letztlich sich in dieser Welt behaupten wollen. Andere Nachfolger der Adventure ohne Worte-Spiele, Animata-Design, die jetzt gerade Churchill rausgebracht haben, was wir heute Abend auch auflegen werden, weil das im IGF dieses Jahr einen Preis für Best Visual Arts bekommen hat. Machinarium ist so ein Spiel, was als Point-and-Click-Adventure eigentlich schon moderner ist. Es nimmt was vorweg, was LucasArts so nicht geschafft hat. Sie haben nämlich keine Leiste unten mehr mit Verben. Sie klicken irgendwo rein und der Roboter denkt dann an bestimmte, der sagt ihnen, hey, das ist die Lösung des Rätsels. Sie müssen es nur richtig interpretieren, was das bedeutet. Irgendwo will der hin, aber sie müssen irgendwelche Maschinen ans Laufen bringen. Oder Journey of a Roach von Daedalic. Daedalic selber ja als deutscher Publisher und auch Producer und auch Developer von Spielen, rettet im Grunde genommen in Deutschland das Adventure-Genre. Es gibt in Deutschland eine große Affinität zu Aufbauspielen, zu also Wirtschaftssimulationen und zu Adventures, was so ein bisschen mit der Geschichte zusammenhängt, weil in Deutschland PCs viel verbreiteter waren und PCs sind halt schon das typische Genre für Point-and-Click-Adventure wegen der Maus oder Text-Adventure wegen der Tastatur. Also es gab eine Hardware-Ausstattung, aber es gab neben den typischen Action-Spielen halt hier eine größere Fraktion an Menschen, die ruhigere Spiele spielen wollen, und dazu gehören also so Wirtschaftssimulationen, wo sie halt Zeit haben, ihre Welt aufzubauen, oder Adventure-Spiele, wo sie nachdenken können und eben nicht ständig unter dem Zeitdruck stehen, sie müssen da jetzt schnell reagieren. Daedalic hat das aufgegriffen und so Spiele wie Aetna bricht aus 2008 oder Deponia 2012 sind sehr kreative Eigenproduktionen, aber ganz im Geiste der frühen Point-and-Click-Adventure. Also Sie können so Dialogoptionen, wo bin ich hier, wer bin ich, was mache ich, dann müssen Sie irgendwie ein Messer finden, damit schlitzen Sie die Wand auf, da finden Sie ein Item und das benutzen Sie dann und so weiter. Also diese typischen Objekträtsel, die man kennt, und Deponia auch, mit sehr liebevollen Grafiken und sehr dann doch frischen Geschichten. Also damit, das funktioniert ganz gut. Und bis heute ist Daedalic so eine der bekannten deutschen Firmen im Adventure-Bereich und sie sind Publisher für eben Animata, so, also für ausländische Adventures, die dann auf den deutschen Markt wollen, die werden dann von Daedalic auch gefördert. So, das wären Point-and-Click-Adventures. Wie gesagt, das Genre ist vielleicht in Deutschland dank Daedalic viel präsenter als in anderen Ländern. Also da gehört es dann eher so zu den Liebhaber-Genres, aber vielleicht auch, weil Ron Gilbert oder diese alten, auch Sierra-Macher, die noch leben oder die noch im Genre, im Business drin sind, über Kickstarter dann ihre alten Spiele nochmal neu auflegen oder neue Spiele im Geiste der alten Spiele machen. Eben Thimbleweed Park wäre so ein ganz berühmtes Beispiel von Ron Gilbert. Und, oder Tim Schafer, der das irgendwie Double Fine Productions, und der war damals der erfolgreichste Kickstarter ever für ein Spiel, weil er so eine große Community hinter sich hatte, dass die sagen, dem Mann traue ich alles zu, hier nimm mein Geld, mach mal was Schönes draus. Und das gibt's noch so gerade für Leute aus der Generation, die das kennengelernt hat, aber als Genre funktioniert es halt auch noch für Leute, die damit nicht unbedingt aufgewachsen sind. So, achtes, bin auch bald durch, Zeit ist auch bald rum, achtes Genre Puzzle Adventure Games ist Myst nicht das erste, aber das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen. Myst war das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Wurde bis 1999 dann von The Sims abgelöst. Das war, es gab Artikel dazu, verglichen mit Herr der Ringe als Fantasy-Epos und so, wie sich das verkauft hat, und das wurde extrapoliert. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es Ihnen noch nie gezeigt. Mal gucken, ob es noch geht. Genau, wir sind noch nicht ausgeloggt. Das ist auch so ein Spiel, wenn Sie das heute sehen, fragt man sich, was habt ihr da gemacht? Aber Myst Full Long Play, genau. Und das war ein System Seller. Dafür haben sich Menschen, wie ich auch, neue Computer gekauft mit der Grafikkarte, um Myst zu spielen. Und das muss man sich mal vorstellen. Genau, also man hat dieses Buch und geht in dieses Buch rein. Also da gab es jede Menge Literaturwissenschaftler, die überhaupt schon über das interaktive Medium-Buch dann darüber geschrieben haben. So, und das Ganze läuft, sie treffen keine Person, es gibt keine Dialoge, es gibt kein Inventory, es gibt nichts, was sie machen. Sie haben einen so eine Hand, so einen Finger, und damit klicken sie irgendwo hin und dann weiß das Spiel schon, was es zu tun hat. Das Ganze funktioniert hervorragend. Dann haben sie so Maschinen, das Ganze läuft auch über Bilder. Also es war im Grunde, das war ein Hypercard, wenn ihr das was sagt. Das ist so ein, das kann man heute im World Wide Web kann man das spielen. Weil es im Grunde genommen nur so Bilder sind, und wenn sie da reinklicken, dann geht das nächste Bild auf. Weil das Leute waren, die konnten gar nicht programmieren, die hatten halt sehr gute Grafikfähigkeiten. So, ihre Aufgabe ist herauszufinden, wie diese ganzen Maschinen funktionieren und die Story zu rekonstruieren. Wenn sie aber einmal verstanden haben, wie die Maschine funktioniert, ist es selbstverständlich. Und dieses Spiel dauert beim ersten Durchspiel vielleicht eine Woche, so bis sie das alles raus haben. Die Welt, dachte man damals, wäre gigantisch groß, sie ist verblüffend klein. Genau, hier müssen sie drehen und dann geht das Feuer an, aber was macht das Feuer? Bis sie mitkriegen, aha, das hat was mit dem Baum da zu tun, und dann verrückt. Also man ständig ist man dabei, irgendwelche, genau, hier sieht man, dann ist der Baum da und dann können sie da reingehen und kommen in die nächste Welt. Also fantastisch aus seiner Sicht, grafisch ein Meisterwerk für die 90er, was so 3D angeht, weil es ja statische Bilder sind, ist ja nicht in Echtzeit. Und Der Grund, warum Adventure, also ohne Wiederspielwert, wenn Sie das Spiel gelöst haben, beim zweiten Durchlauf sind Sie in 10 Minuten fertig, weil Sie reinkommen, Sie gehen zum Ausgangsraum, geben den Code ein, den Sie sich mühsam erarbeitet haben, durch sind Sie. Wiederspielwert 0, aber so toll, dass keine anderen Adventures mehr liefen. Und manche sagen, Mist ist der Grund dafür, dass Adventure kaputt ging, weil ohne Mist ging es nicht mehr, also es ging nicht mehr unter, hinter Mist ging es nicht mehr zurück, aber Mist selber war nicht imitierbar. Es gab ganz viele Mist-Klone in den 90ern und Fortsetzungen und Riesen-Stories, aber letztlich waren die Spiele sehr teuer, sehr kompliziert und man konnte sie einmal spielen und dafür waren sie dann zu teuer. Und das Adventure-Genre geht an Mist vielleicht nicht alleine zugrunde, aber Mitschuld trägt schon. Aber das hat Christian Schmidt mal so schön gesagt, aber Adventures sind auch an sich selber zugrunde gegangen, weil ihre Rätsel zu kompliziert wurden und ihre Stories zu abstrus. Also man kann es nicht Mist alleine in die Schuhe schieben, aber es ist so eine Mischung aus allem. Weitere Puzzle-Adventures. The Seventh Guest ist wieder so Interactive Movie. Es gibt wieder so Filmsequenzen. Sie müssen so kleine Minispiele lösen, um einen Mordfall aufzuklären. Die Story ist eher nebensächlich, aber man dachte halt in den 90ern, 93, das ist die Zukunft von Hollywood oder die Zukunft der Spielindustrie. Bill Gates war schwer begeistert. Da gibt es so ein berühmtes Zitat. Er sagt, er hätte die Zukunft der Unterhaltungsindustrie gesehen, als er dieses Spiel gespielt hat. Weil man halt Anfang der 90er dachte, Interactive Movies, das ist die große Nummer. Bekanntere Marken, die Sie vielleicht auch kennen, Professor Layton, die Serie auf dem Nintendo, wo Sie halt ganz viele so Mini-Puzzle-Spiele, die mit der Story nichts zu tun haben, lösen müssen, damit die Story ein bisschen weitergeht. Deswegen ist der Unterschied zwischen Adventure und Puzzle-Adventure ist eben so, was ist der Schwerpunkt? Hier ist das Puzzle der Schwerpunkt, aber vor allem das narrativ entkoppelte Puzzle. Geben Sie mir noch 5 Minuten, ich bin gleich durch. Hidden Object Games oder Wimmelspiele kommen interessanterweise ab 2003, aber so richtig der Durchbruch erst Ende der Nullerjahre, wo sie ein Bild haben, was sehr komplex ist und sie müssen dort Objekte finden. Zum Teil gibt es dann mehrdeutige Begriffe, gibt es dann Hinweise, finde das Schloss und dann müssen sie das Bild von der Burg finden oder das Vorhängeschloss. Und wenn sie dann was gefunden haben oder genügend Objekte finden, dann wird die Erzählung vorangetrieben. Also hier 2006, die Mystery Case Files, Prime Suspects, das waren noch solche ganz bekannten. Das gibt es noch als Casual Game. Eben, das sind so Spiele, da müssen Sie sich nicht viel merken, nur wenn der Bus fährt. Und da müssen Sie sich nicht viel merken und können einfach mal so eine Seite aufschlagen und dann so ein paar Rätsel lösen. Also es gibt es weiterhin oder es ist so ein Minispiel zwischen anderen Spielen, dass man irgendwelche Objekte findet. Und das Narrative ist dann mehr so eine Motivation dessen, was man, dass man überhaupt weitersucht. Und das letzte Subgenre, Escape the Room Games, Mystery of Time and Space, fängt in Flash an. Flash ist in den Nullerjahren die innovativste Indie-Game-Plattform, weil die sehr zugänglich war, kostenlos benutzbar und man konnte kleine Spielideen umsetzen, ohne an dieser 3D-Hürde zu zerschellen. Und was sie da haben, ist so eben beschränkt auf ein Zimmer, einen Raum. Sie müssen den Ausgang finden, aber können halt reinzoomen und sich auf dem Schreibtisch umschauen. Da wird dann ein Schlüssel, da sehen Sie ja, wenn Sie die CD aufmachen, finden Sie einen Schlüssel, mit dem können Sie dann ein Kästchen aufmachen. Also die Crimson Room ist, da heißt das Spiel, dieses Format finden Sie ja dann heute auch, habe ich ja gesagt, so als Live-Action-Role-Playing-Game, wo Sie in diesem Raum sind und Sie müssen halt da raus oder als Brettspiel, wo Sie dann eine richtige, jetzt decke Karte 37 auf und reiße das Ding durch, wenn du es gelesen hast und so. Also das kommt natürlich aus dem Adventure-Genre, aber es ist im Grunde genommen nur ein Puzzlespiel, was aber im Gegensatz zu den Adventures eben nicht die Dramaturgie aus dem Raum zieht, sondern aus den Anordnungen der Puzzles. Und manchmal gibt es noch so, du musst es in einer Stunde schaffen. Auch das gibt es noch oder immer noch. The Room ist eine ganz berühmte Reihe für Mobiles, weil die grafisch daherkommt wie Myst, also mit sehr individuellen, liebevoll gestalteten 3D-Grafiken, mit Techniken, die Sie herausfinden müssen, wie die funktionieren. Also dann müssen Sie durch diese Lupe gucken, dann können Sie verdeckte Zeichen sehen, die legen einen Code frei, den Sie auf der Rückseite dieser Schachtel haben. Da gibt es, glaube ich, inzwischen auch schon Teil 2 und Teil 3. Und das ist so der Kulminationspunkt von Myst, Puzzle Games, Escape the Room Games. Und wenn Sie dann dieses Rätsel gelöst haben, kommen Sie in den nächsten Raum und so weiter. Also das ist so ein Ausläufer der Adventure Games. Sie sehen, das Genre ist vielfältig. Es lebt auch noch, es lebt als Spielmechanik in anderen Genres weiter, wie wir noch sehen werden. Und war immer mal totgesagt, lebt aber nicht nur in Deutschland noch länger, weil es immer noch interessante Facetten gibt, die man dem Genre abgewinnen kann. So, damit endet die Präsentation. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es sei denn, wir sehen uns am Game Jam morgen, wenn Sie das interessiert. Am Spieleabend gleich. Also wie gesagt, IGF Finals oder zur Vorlesung nächsten Donnerstag. Nächsten Dienstag ist ja der 1. Mai, Feiertag. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.